Super. Schön bei euch zu sein. Ich sehe ein bisschen müde aus, glaube ich. Ich habe schon einige gesagt. Ich bin es auch. Ich bin es auch. Nee, wir haben eine tolle Woche, gerade auch eine intensive Woche hinter uns. Und die fing eigentlich an mit zwei sehr intensiven Gesprächen unserer Kinder. Die gehen so durch ein paar Sachen durch. Die waren gute Gespräche, aber wenn du Kinder hast, da fühlst du einfach mit, da leidest du mit, wenn sie durch was durchgehen. Und es waren gute Gespräche, aber das macht dir natürlich Gedanken, das beschäftigt dich. Und am letzten Sonntag nach dem Gottesdienst, da kam ein junger Mann zu mir, der ist 25, den habe ich schon mal kennengelernt, der wollte sich mit mir treffen und mit mir reden. Und dann hat er mir in zwei Stunden seine Lebensgeschichte erzählt, 25, ist ja nicht alt, ja? Aber der hatte von 10 bis 16 Krebs.
Wow.
Und hat mir seine ganze Geschichte erzählt, wie das für ihn war. Und eine Reife, das war der Hammer, und eine Echtheit, der hat das wirklich alles hingelegt, was er hatte. Und hat dann am Ende gesagt, Mensch, ich habe gesagt, Mensch, möchtest du Gott kennenlernen? Möchtest du die Bibel studieren? Und er so, ja, ich möchte Gott kennenlernen. Und willst du mit Gott auseinandersetzen? Das ist sehr, sehr inspirierend. Wir haben die Woche ein paar Mal geschrieben. Und dann waren wir am Freitag auf der Beerdigung von Danis Cousine und habe die Beerdigung gemacht von ihrer Cousine, die mit 51 gestorben ist. Mhm. Das Gefühl, so in einer Woche einmal kurz das Leben durch vom Menschen. Ja, und das Leben ist, du hast wunderschöne Sachen, herrliche Sachen, traurige Sachen, aber selbst bei der Beerdigung gibt es auch wieder, wir haben auch zusammengesessen und gelacht, uns an sie erinnert und Geschichten erzählt und habe durch diese Zeit auch ihren Mann, wir haben keine Kinder, ihren Mann besser kennengelernt, viel telefoniert, immer wieder telefoniert miteinander, aber es führt dir auch so ein bisschen vor Augen, das Leben, mal kurz in einem Snapshot in einer Woche. Und hier in Jesaja, das ist die Stelle, die man beim letzten Mal gelesen hat, da möchte ich nochmal dran erinnern, da heißt es, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrt und in Stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stillsein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Aber er hat es nicht gewollt und ihr sprach, nein, auf Rossen wollen wir dahin fliegen. Darum werdet ihr dahin fliegen. Und auf Rennern wollen wir reiten, darum werden euch eure Verfolger überrennen. Und das ist der Kontext, sind die Israeliten und Gott sagt, und die aus ihrer eigenen Kraft ihr Leben leben wollten, ihre eigenen Kraft sich kämpfen wollten und sich, sich selber beschützen wollten. Und Gott sagt, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Hier ist mein Angebot. Still sein. Still sein. Er muss uns herausfordern, still zu sein. Wenn es uns manchmal so schwer fällt, dass wir es selber in die Hand nehmen. Still sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Und wir sind so getrimmt auf machen, dann bin ich stark. Beweisen, dann bin ich stark. Selber in die Hand nehmen, dann bin ich stark. Und er sagt, nee. In meinem Reich ist es anders. Und das ist auch gut. Ich meine, wenn du so vor so einem Grab stehst, dann wirst du dir einfach nochmal bewusst, wir sind 30 Jahre zusammen heute, meine Frau und ich. Ja? Und da wird ja mal bewusst, wie dankbar du sein kannst, dass du dich hast. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und keiner weiß, wie lange wir haben. Das wissen wir einfach nicht. Das ist meine Zeit, das Lied ist gut, steht in deinen Händen, steht in seinen Händen. Und wir haben bei der Beerdigung habe ich darüber gesprochen, wenn du dir vorstellst, man ist es schwer vorstellbar, warum gibt es dieses Leid? Das ist brutal. Warum werden manche krank und manche nicht? Ja? Warum gibt es diesen Krieg in der Ukraine? Warum müsst ihr leiden? Und eure Familien leiden? Warum? Und die Warum-Frage, da kann man sich mit quälen, weil da gibt es keine logische Antwort drauf. Die gibt es einfach nicht. Die muss man in der Beziehung mit Gott klären, sozusagen. Und dann haben wir die Stelle gelesen in Jesaja 55, wo es heißt, meine Gedanken sind höher wie eure Gedanken. Und meine Wege sind höher wie eure Wege. Und es ist inspirierend und herausfordernd zugleich. Ja? Herausfordernd, weil er Dinge macht, die mir nicht schmecken. Weil er Dinge zulässt, die sich nicht gut anfühlen. Aber er hat den größeren Blick als ich. Und da muss ich immer wieder mich unterordnen unter er weiß besser. Er weiß besser. Er sieht mehr. Und er denkt nicht an diese 30, 40, 50, 80 Jahre hier auf der Erde. Das ist nicht das Zentrum. Ja, wenn du die Ewigkeit vorstellst, ich sage mal so eine Linie von hier bis zum Mond, wie viel ist dann unser Leben? Okay. Ein kleiner Dot auf dieser Linie. Und wir investieren so viel in diesen Gott, weil wir Menschen sind. Und er sagt, nee. Investiere in das, was danach kommt. Und wir gucken uns Jesus jetzt an, wie er investiert hat in das, was danach kommt. Weil die Osterwoche fängt auch an, sozusagen, was man in der Kirche feiert. Und Ostern ist für uns jeden Tag eigentlich. Die Auferstehung feiern wir jeden Tag. Und trotzdem ist es gut, wir werden auch so die Woche über so eine Meditation zusammen machen oder einfach eine Woche durch diese letzte Woche von Jesus miteinander gehen. Weil das tut gut, innezuhalten, still zu werden und sich mal aus dem Leben rauszuholen und auf unseren Herrn und Heiland zu konzentrieren. Wie war denn für ihn die letzte Woche? Und wenn du dir das anguckst in den verschiedenen vier Evangelien, ich zeige dir mal was ich gefunden habe in Wolle. In Freiburg habe ich das Buch gefunden. Und diese Geschichte, die wir jetzt lesen, die findest du in allen vier Evangelien. Im 2. Jahrhundert nach Christus hat jemand mal alle vier Evangelien in einem Text zusammengefasst. Und da gibt es eine Version auch heute wieder. Der hat also nichts weggelassen von den vier Evangelien, nichts hinzugefügt. Er hat aber alle vier Evangelien in ein Evangelium zusammengefasst. Es ist toll, das wirklich als Geschichte einfach zu lesen, weil das quasi im Flow ist, hat auch 160 Kapitel. Das ist ein langes Evangelium. Aber es ist wirklich inspirierend und die Geschichte, die wir jetzt lesen, findest du in allen vier Evangelien, nämlich den Einzug in Jerusalem. Und es ist unglaublich, was in dieser Woche danach alles passiert ist. Der Johannes schreibt am ausführlichsten darüber. Also ich glaube, Kapitel 12 ist der Einzug in Jerusalem. Kapitel 21 endet. Also es nimmt diese Zeit seiner Leidensgeschichte nimmt den größten Teil ein seines Evangeliums. Weil es auch die größte Geschichte für uns ist. Die beste Geschichte für uns ist. Still sein und Vertrauen würde stark sein. Wenn man still wird, kann man wieder Vertrauen lernen. Ich lerne immer nur Vertrauen, wenn ich still werde und mich auf Jesus konzentriere. Wenn ich versuche weiterzurennen, da tritt kein Vertrauen auf bei mir. Ich muss innehalten, ich muss still werden. Und man muss auch die unbequemen und die schmerzhaften Dinge zulassen, wie so eine Beerdigung. Da muss man auch zulassen, irgendwann wird für mich so ein Fest sein.
Mhm. Ja.
Ja. Und wir dürfen nicht so machen. Dürfen wir nicht. Das hilft uns nicht. Wir müssen den ganzen Tag rumlaufen, ich sterbe. Das ist der Punkt.
Ja.
Ja. Aber Jesus hat auch in Jesu Leben, und das gucken wir uns jetzt an, gab es einfach schmerzhafte Zeiten. Im Zacharia, das ist ein Bild aus dem Wiener Dom, das soll ein Bild von diesem Zacharia sein, das war ein Prophet, der hat gelebt kurz nach der babylonischen Zeit. Also die Israeliten sind ja von den Babylonern gefangen genommen worden. 587 vor Christus wurde der Tempel zerstört und dann kam Nebuchadnezzar. Die ganze Geschichte und dann, König Darius war es, hat ihm dann erlaubt, sozusagen aus der Gefangenschaft zurückzukommen. Und ungefähr 520 vor Christus hat dieser Saraja, dieses Buch entstanden und geschrieben worden, und er hat hier eine Prophetie gemacht. Der Friedenskönig zieht in Jerusalem ein. Freu dich, du Königsstadt. Jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit und Gott steht ihm zur Seite. Demütigt ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselsheld. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und ganz Israel und auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Euphratstrom bis zum Ende der Erde. Das ist eine von den vielen, vielen, vielen Prophetien im Alten Testament. Und diese Prophetie, 500 Jahre vor Christus gemacht, sehr, sehr, sehr spezifisch.
Ja.
Da wird jemand auf einem Esel nach Jerusalem reinreiten. Das ist sehr spezifische Prophetie.
Mhm.
Ja? Und der da auf diesem Esel sitzt, der wird beschrieben als jemand, der sehr demütig ist. Eine sehr demütige Person. Gleichzeitig wird er beschrieben, dass er offensichtlich ein Wahnsinnsherrscher sein wird. Er ist demütig und ein Herrscher zugleich. Er ist demütig und ein König zugleich. Wenn wir König vorstellen, heißt das goldene Kutsche, Geld, Macht, Reichtum, der Chef, der oben ist, der alles kann, der alles weiß, der sich nimmt, was er kriegen kann.
Skandale.
Skandale. Heute auch noch Skandale. Jesus war König und ist König, demütig, sanftmütig. Dient seinem Vater. Ein Esel reicht ihm. Ein Esel reicht ihm. Und da passiert auch was mit dem, was er da bringt. Er sagt, er schafft Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und ganz Israel. Er bringt Frieden unter den Völkern. Die Stelle wurde leider auch zur damaligen Zeit sehr missverstanden und wird auch heute noch von einigen missverstanden, dass Jesus mit dem Schwert kommt und Jerusalem von den Römern befreit. Aber das war nie seine Absicht. Er sagt, ich bringe den Frieden, der alles überdauert. Und wenn man mir nachfolgt, gäbe es keinen Krieg mehr. Wenn man mir nachfolgen würde, gäbe es keinen Krieg mehr. Wenn die Menschen umsetzen würden, meine Demut umsetzen würden, den anderen höher achten als sich selbst, gäbe es keinen Krieg mehr. Punkt. So sein Reich und seine ganze Idee ist was viel Kräftigeres. Und wenn du mal guckst, was hier prophezeit ist, Königreiche kommen und gehen. Das war schon immer in der Weltgeschichte so. Die sind alle gekommen. In Daniel findet man ja dieses Beispiel von den vier großen Königreichen, die da beschrieben werden. Die Assyrer, die Babylonier, die Medo-Perser, die Griechen und dann kommen die Römer. Von all diesen Reichen sind alle gekommen und alle gegangen. Ja. Menschliche Reiche werden kommen und sie werden gehen. Menschliche Könige werden kommen und gehen. Menschliche Präsidenten werden kommen und gehen. Egal wie sie heißen. Ja. Ja. Die sind einer von 8 Millionen an diesem Tropfen, Eimer. Einer von diesen 8 Millionen, die uns so wahnsinnig groß entscheiden, für Gott sagen, das ist, sorry, du bist auch nur einer von 8 Millionen. Und du stehst auch unter meiner Herrschaft. Und du wirst auch gehen. Das ist, was wir Menschen daraus machen. Diesen Krieg und diese Kämpfe und dieses Leiden. Aber das ist nicht Gottes Idee und Gottes Herz. Wir wissen eigentlich, zu was anderem geschaffen worden. Aber hier ist diese Prophetie und jetzt schauen wir uns an, wie diese Prophetie natürlich wahr wird. Ja? 500 Jahre später in Jerusalem. Und es ist Passafest in Jerusalem, wo man den Auszug aus Ägypten, die Freiheit aus Ägypten feiert, sozusagen. Und das ist einmal im Jahr und da kommen alle Juden, kommen nach Jerusalem, um anzubeten, das Passah zu feiern. Wir haben die Woche, ich glaube diese Woche war das, diese Serie The Chosen, gucken wir gerade. Da wird das auch toll beschrieben, dieses Passafest, wo jeder sich das beste Lamm sucht, natürlich auch der Mensch, weil der im Geschäft draus macht und alles Mögliche. Aber es ist sehr toll beschrieben, was da eigentlich stattfindet. Das ist ein ziemlich neues Bild, man sieht die Handys alle, aber auch, wo man die Idee nochmal nachfeiert, ja, diesen Palmsonntag. Und hier heißt es, am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Und Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. Denn in der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einen Eselsbohlen. Diese Worte erfüllten sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus seine Herrlichkeit offenbar war, erinnerten sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es die Schrift vorausgesagt hatte. Die Menschen, die in großer Zahl dabei waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen hatte und ihn von all den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, warum jetzt so viele Leute ihm entgegenzogen. Sie hatten von den Wundern gehört, die er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Das ist der erste Tag von seiner schwierigsten Woche im Leben. Die schwierigste Woche, die er hatte. Der erste Tag. Und der fängt auch richtig gut an. Er reitet auf den Esel, halt auch demonstrativ sozusagen der Welt gegenüber, ich komme wirklich demütig hier. Ich bin demütig. Und er reitet ein und die Leute sind, hey, König von Israel rufen ihn. Gepriesen seist du. Die jubeln ihn an. Und natürlich waren nicht alle Motivationen rein, alle Motivationen richtig. Die haben Wunder gesehen, dachte, er wird nochmal ein Wunder machen. Ja, darum geht es auch nicht. Darum geht es nicht. Aber das war so ein, Jesus wusste genau, was diese Woche am Ende der Woche bedeutet. Und hier wird er nochmal irgendwie von Gott auch hochgehoben. Er wird von Gott ermutigt. Er wird von Gott gestärkt, wo er da reinreitet. Das, was du machst, ist richtig. Das, was du machst, ist gut. Das, was du machst, wird das Leben auf dieser Erde verändern. Ich bin auf deiner Seite. Und wir werden nachher lesen, wie viel Angst er da schon hatte vor dem, was auf ihn zukommt. Aber ich glaube, das war von Gott eine Ermutigung. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und es ist interessant, die Jünger haben das irgendwie, ja, okay, wow, wir haben diesen Esel geholt, wir haben gesagt, Jesus hat den Esel ja geschickt, holt den Esel ab, ihr findet den da angebunden, ja, die nehmen sich diesen Esel, hey, warum nehmt ihr den Esel? Ja, und Jesus hat gesagt, sollen wir nehmen? Ja, okay, dann nehmt den Esel. Dann bringen sie den Esel rüber, alles schräge Geschichte, ja. Bringen sie ihn zu Jesus, legen ihre Decken auf, die Leute legen ihr Mantel hin, die reiten da rein und das ist alles irgendwie seltsam hier. Die checken das nicht ganz. Und das ist okay, die kapieren das nicht ganz. Und nachher, als Jesus auferstanden war, haben sie gecheckt, eins zu eins zusammengezählt. Vor allem Altes Testament. Wow, das war doch schon eine gute Zeit. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon Werbung gemacht für das Alte Testament. Das Alte Testament ist fantastisch. Da steht Jesus hunderte Male drin. Das ist der rote Faden, der heißt Jesus Christus. Und derselbe gute, liebende Gnädige Gottes im Alten Testament wie im Neuen Testament. Da ist kein Unterschied. Und das Faszinierende, diese Zusammenhänge zu sehen. Und ich habe mir vorgestellt, wie das auch für Gott, wie war das denn für Gott, dieser Moment? 1000 Jahre sind für ihn Tag. Das war relativ kurze Zeitspanne, dieses Reinreiten. Ja? Aber wie war das für ihn, dass er schon prophezeit hat, so wird es sein, und jetzt kommt die entscheidende Woche der Menschheit. Die bricht jetzt ab. Das muss toll für ihn gewesen sein. Und schmerzhaft, beides gleichzeitig. Schmerzhaft, weil er wusste, ich werde meinen Sohn sterben lassen müssen. Fantastisch, weil er wusste, meine Kinder kriegen jetzt eine Chance. Die kaufe ich jetzt frei. Und die haben jetzt eine Chance, mir zu vertrauen. Und jetzt wurde das, was immer wieder vorausgesagt wurde, du musst dir vorstellen, jedes, wie oft das vorausgesagt wurde, ist jetzt eingetreten. Es kam. Es ist endlich eingetreten. Und die Pharisäer haben gecheckt, wow, den glauben viele Leute noch. Wir müssen irgendwas machen. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, bring deine Jünger zum Schweigen, sagen die Pharisäer zu ihm. Dann sagt er, auch wenn die Jünger schweigen würden, dann würden die Steine anfangen zu reden. Das ist noch gesagt. Die Steine sind auch meine Schöpfung. Wenn ich will, dass die reden, dann reden die. Dann reden die. Ihr könnt mich nicht stoppen, Pharisäer. Ihr werdet mich nicht stoppen. Ja, wie kraftvoll. Dann heißt es in Lukas 19, springe ich mal in Lukas rein. Als Jesus sich in der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Und es kommt für dich eine Zeit, da werden all deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Versuch dich mal, ich weiß es schwer, in Jesus hineinversetzen. Du bist auf dem Weg zu deiner Kreuzigung. Und dann fängt er an zu weinen, aber nicht wegen sich. Nicht, Mann, was habe ich vor mir, Mann wird es hart, Mann ist das herausfordernd. Sondern er fängt an zu weinen, weil er die Stadt sieht und was mit der Stadt passieren wird. Er redet hier von der Tempelzerstörung, 70 nach Christus wird der Tempel zerstört. Ja, und er hat sich immer wieder gesagt, reißt den Tempel ab, nach 3 Tagen werde ich ihn aufbauen, hat er von seinem Leib erzählt, er hat immer wieder gewarnt und immer wieder gewarnt. Und er weiß genau, was passieren wird. Und er sagt, hier, du hast nicht gesehen, dass Gott dir begegnet ist. Johannes Kapitel 1, er kam in sein Eigentum, doch sein Eigentum hat ihn nicht erkannt. Hat ihn nicht erkannt. Er kam in sein Eigentum. Jesus war hier, das war Gott persönlich, der hier auf der Erde war. Die sind mit Gott rumgelaufen. Ich meine, wenn du diese Chosen-Serie guckst, ich dachte 100 Mal zu sagen, ich meine, das ist unglaublich, das ist Gott, der da rumläuft.
Und wie der Mensch mit ihm redet und wie ich manchmal mit ihm rede. Ja? Und das ist also beeindruckend. Aber der kann Gott begegnen und du kannst an ihm vorbeilaufen. Ja. Gott kann Hallo, Hallo, Hallo schreien, auch in unserem täglichen Leben. Ja. Der kann winken und schreien mit der Fackel und wedeln und wedeln. Wir laufen in unserem Lebensstil weiter. Die Maschine läuft. Manchmal läuft die christliche Maschine. So ist man doch als Christ, das muss ich machen. Ich gehe zum Gottesdienst, ich lese meine Bibel, ich gebe meinen Zehnten, ich. Und Jesus steht da und wedelt und wedelt und wedelt. Mach, siehst du mich eigentlich? Siehst du mich eigentlich? Du lebst dein Leben, aber du siehst nicht deine Herzen. Das ist eine Frage für uns: Begegne ich Jesus? Das ist eine Frage für mich. Oder renne ich durch mein Leben? Wenn ihr umkehrt und stille bliebet, würde euch wollen. Für Stille und Vertrauen werdet ihr stark. Das ist auch eine Frage an mich und an uns. Wie können wir still werden und Gott immer wieder begegnen? Und nicht ihm in der Hetze des Lebens, in unserem Frust, in unserer Trauer, in unserem Schmerz, was auch immer es ist, du kannst auch ohne ihn laufen und ihn nicht sehen. Aber Gott will uns begegnen. Der will mit uns durch alles durchgehen.
Amen.
Der will das. Der will das. In Johannes 12 geht es dann weiter. Dann sagt Jesus, wir sind immer noch in diesem Park, wo er reingeratet, ja. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie warten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammt, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Und Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit. Worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihnen zu sagen. Mensch, das klingt kompliziert, oder? Da sind ein paar Leute da, die wollen mit Jesus reden. Die gehen dann so, ja, wir wollen mit Jesus reden. Dann redet der eine mit dem anderen. Dann kommen, wir gehen zusammen zu Jesus. Macht es jetzt kompliziert, reden einfach mit Jesus. Jesus gab ihnen zur Antwort. Und denkst du, Mensch, was ist das für eine Antwort jetzt? Wir wollen dich kennenlernen und jetzt machen wir seine Antwort. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, dann muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, der wird auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Unglaublich, was da in Jesus an diesem Tag alles vorgeht, in seinem Köpfchen und in seinem Herzen. Ja? Du hast Momente, wo er einreitet und bejubelt wird. Du hast den Moment, wo er weint über Jerusalem, weil er sieht, was passieren wird. Und hier kommen jetzt zwei Leute zu ihm, die mit ihm reden wollen, ihn kennenlernen wollen. Und dann, oh, schön, euch kennenzulernen. Wer seid ihr denn? Wo kommt ihr denn her? Mensch, was beschäftigt euch denn gerade? Gar nichts. Bam, der fängt gleich mit der Verschluss. Boom. Boom. Gleich eine Predigt. Kannst du gleich sagen, ist das sensibel? Sollte man so reagieren? Ist das denn richtig? Ich glaube, es war richtig, was er gemacht hat. Ja? Wie gesagt, nicht gesündig, aber gleich geht er da rein. Und er fängt erstmal an, von sich zu erzählen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Er redet von seinem Tod. Der Menschensohn wird in seiner Herrlichkeit offenbart. Und er redet von der Kreuzigung. Und er redet von, wenn er stirbt, wird daraus viel Frucht entstehen. Wenn er nicht stirbt, wird keine Frucht entstehen. Ein bisschen aus meiner Agrarwissenschaft, ein bisschen Landwirtschaft, was ich ja gelernt habe oder studiert habe. Ein Weizenkorn, kennt ihr vielleicht aus dem Biounterricht? Ein Keim des Weizenkorn, du steckst einen Keim in die Erde. Und dieses erste Weizenkorn, das muss sterben. Das muss nicht aufplatzen. Es wird begraben, es platzt auf, das seht ihr hinten an dem Bild, und dann wächst ein neuer Trieb raus. Und aus diesem neuen Trieb entsteht dann eine richtig schöne Ehre oder mehrere Ehren entstehen da eigentlich. Aber das passiert nur, wenn das eine Korn geopfert wird. Sonst passiert es. Du kannst keinen Wert, du kannst jetzt nichts aussäen und auf Weizen hoffen. Du musst ein paar Körner nehmen und die reinsetzen und die gehen kaputt.
Bei der Kartoffel genauso. Du musst eine Kartoffel, ein paar Kartoffeln opfern, die du nicht selber isst, sondern sagst, die stecke ich wieder in den Boden. Aber die Kartoffel, die du in den Boden steckst, die stirbt.
Das
hast du falsch gemacht. Die man gegessen. Das ist was. Und ich finde, wenn er nimmt ein Bild aus der Landwirtschaft, weil das nicht für die damaligen Menschen sehr verständlich war, und er wusste, wenn ich jetzt sterbe, dann lohnt sich das. Weil dann können meine Jünger weiterleben. Dann haben die eine Ewigkeit. Wenn ich sterbe, dann können die da in Düsseldorf weiterleben. Das lohnt sich. Das lohnt sich für mich. Dann können die da in Amsterdam weiterleben. Die in München. Jeder, der mir vertraut, der darf weiterleben. Aber dafür muss ich sterben. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Und was sie motiviert hat, ist einfach, ich liebe euch einfach. Das ist es wert zu tun. Weil er auch an die Früchte gedacht hat, die hinten rauskommen. Im Hebräer heißt es, er hat auch an die Freude gedacht, die vor ihm liegt. Eine Freude, dass er wieder bei Gott ist, aber auch die Freude, uns eine Möglichkeit zu geben, gerettet zu werden. Uns freizukaufen. Und wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Und dann kommt, dann sagt er aber, ja, da bleibt es aber nicht stehen. Nachfolge bedeutet, dass ihr das auch macht. Das ist Nachfolge. Ich mache es euch vor, in einer Art und Weise, wie es keiner von euch machen muss. Keiner von euch. Was ich mache, das erwarte ich von niemandem. Das kann nur einer machen, das kann nur ich machen. Nämlich real für euch sterben. Und dann seid ihr frei. Das müsst ihr nicht machen. Aber ich möchte, dass ihr das auch praktiziert in eurem Leben. Das wollte ich mal eine Runde machen, dachte, Mensch, das ist eine Stelle, die kennt man, und das weiß man, das weiß man, das ist die Erdstelle, wir wissen das alles. Aber was heißt das denn konkret? Wie sieht es denn in meinem und deinem Leben konkret aus, das zu praktizieren? Wo sterbe ich denn? Wo stirbst du denn ganz konkret im täglichen Leben? Auch mal eine Runde ein bisschen gemeinsam darüber Gedanken machen und darüber reden. Ich kann dir mal ein praktisches Beispiel aus meinem Leben nennen. Von letzter Woche, unser Sohn, der geht durch ein paar Geschichten durch und hat ein unheimlich großes Mitteilungsbedürfnis. Also er bezieht uns da immer mit ein, er will wissen, was wir denken, er will auch Korrektur haben für sich, für sein eigenes Herz. Das ist echt toll, er holt viel Rat bei uns. Und er erzählt auch sehr ausladernd und jede Geschichte und jedes Gefühl und jeden Gedanken. Und ich kam am Sonntag, letzten Sonntag kam ich von dem Gespräch mit diesem jungen Mann wieder, der mir seine ganze Lebensgeschichte über Krebs erzählt hat. Den Tag davor hatten wir zwei intensive Gespräche mit unserer Tochter. Tausend Emotionen. Und dann kam ich von diesem zweistündigen Gespräch und ich war echt müde. Und dann, manchmal teilen wir uns das auch, manchmal, okay, heute hast du die Kraft, ich hatte die Kraft, weil ich wusste, nach diesem Gespräch hatte ich noch ein Telefonat mit dem Ehemann, dem seine Frau gestorben war. Ich kam nach Hause, hatte gerade diese zwei Stunden mit dem jungen Mann und dann habe ich mich hingesetzt, ein bisschen Pause gemacht und dann, okay, jetzt rede ich mit dem Steffen, rede die Bärli nochmal durch, höre, wie es ihm geht und was ihn beschäftigt. Und dann, die Dani hat dann mit dem Henry geredet. Und dann hat sie gesagt, Mensch, der Henry möchte aber trotzdem noch mit dir reden. Und ich sage, oh nein, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und dann habe ich mir wirklich ganz bewusst überlegt, was hilft ihm denn jetzt? Was hilft ihm denn jetzt? Ja, kann ich mich überwinden? Dann habe ich gesagt, Gott, gib mir Kraft, ich überwinde mich nochmal. Ich hocke mich jetzt nochmal hin und höre ihm auch nochmal zu. Ich habe ihn gebeten. Ich habe nicht gerade verstanden, dass ich jetzt in dieser ganzen Geschichte bin, aber das war für mich das ganz Praktische, zu sagen, mein Wunsch jetzt in dem Moment zurückzustellen, ich will jetzt raus haben, es reicht jetzt, dann zu sagen, Gott, gib mir mal Kraft, dass ich meinem Sohn noch ein bisschen zuhören kann. Das ist ein ganz pragmatischer Moment zu sagen, oder auch mich mit dem Ehepartner hinzusetzen, den ich nicht gut kannte, zu sagen, hey, die Mama hat uns gefragt, können wir die Beerdigung machen? Ja, mache ich, und dann ihn anzurufen, zu sagen, hey, wie rede ich jetzt mit dem? Ja? Es wäre einfach, ich will das gar nicht machen, ich gehe einfach als Gast dahin, als Familie und die ihm, als kommen. Und dann zu sagen, nee, wäre ich auch bereit, doch, ich kann das machen. Ist das unangenehm? Ja. Ist das eine Herausforderung? Ja. Ist es schwierig, von einer Gruppe, die halbgläubig ist, halb nichtgläubig, eine Beerdigungspredigt zu halten, wenn die Eltern noch da stehen? Die Eltern mit einem, ja, das ist schwierig. Aber dann zu sagen, ja, ich kann es trotzdem machen. Das sind für mich so Momente, wo ganz pragmatisch wird,
nicht das Groß ans Kreuz gehen und mich annageln lassen, sondern da wird das tägliche Leben berufen, wäre ich bereit zu sagen, hey, den anderen höher zu achten als mich selbst. Ganz praktisch. Wie geht es euch denn mit dem Thema? Was heißt denn das für euch? Ich lasse einfach mal in die Runde rein.
Ja, für mich ist am meisten tatsächlich zu Hause mit meiner Frau.
Ja.
Und das tägliche Ich oder sie und, oder die Beziehung, also sprich, dass auch zumindest sterbe, statt richtig zu sein, recht zu haben, noch sie mich für die Beziehung zu entscheiden.
Ja, sehr gut,
das ist wirklich das, was ich sterbe.
Danke.
Für mich ist es so, ich bin ein Mensch, ich will immer viele Dinge schaffen und ich habe letzte Woche also auch zum Beispiel so eine Liste gemacht und ich hatte irgendwie von Gott auch viel Zeit geschenkt bekommen und konnte auch viel schaffen, aber es waren trotzdem viele Sachen, die ich nicht schaffen konnte und es gibt auch viele Menschen, die immer um mich herum sind, die Kinder und es gab auch andere Menschen, die irgendwie mal da waren und ich habe gemerkt, dann einfach geht es auch für mich zu stellen, zu sagen, oh, das schaffst du halt jetzt nicht. Und du lässt dich wirklich von ganzem Herzen jetzt auf diese Zeit an. Du schaust jetzt deinen Sohn jetzt von ganzem Herzen an und nicht, oh, wann bin ich endlich fertig? Oder also oder du schaust ihn überhaupt an. So. Na, also das sind alles, also sich dann eben auch für die Menschen, für die Bedürfnisse der Menschen und die Beziehungen zu entscheiden, statt für meine Liste und alles, was ich schaffen möchte.
Ja. Und es fühlt sich nicht gut an. Also wer darauf wartet, dass Sterben sich gut anfühlt, und dann kann ich es machen, dann wirst du nie sterben. Sterben fühlt sich nie gut an. Ja, und wir haben manchmal so das Ideal im Kopf, ja, ich muss da die innere Motivation spüren, also diese Freude und Begeisterung, das zu tun. Nein. Ich muss mich darauf konzentrieren und sagen, Jesus, Mensch, das willst du nur jetzt machen. Mein Freund. Man hört den Heiligen Geist ja auch tickern im Ohr, wie er redet zu einem. Komm, ich gebe dir die Kraft, das kannst du machen, das geht. Manchmal macht man vielleicht zu viel, da braucht man eine Korrektur, muss man dazu lernen, loszulassen, aber es ist, zu sterben fühlt sich nicht gut an. Aber es gibt keine andere Option. Er sagt ja sehr, sehr klar, wem sein eigenes Leben über alles geht, der wird es verlieren. Der wird es verlieren. Das ist herausfordernd, was er hier sagt. Das ist kein Bastio, der zuckersüße Jesus, der sagt, nee, ich bin für dich gestorben, ich möchte, dass du auch stirbst. Weil nur wenn du stirbst, dann bringst du wirklich was Tolles hervor. Also wenn wir unserem Ego sterben, unser Selbstfokus sterben, unserem Egoismus sterben, jemand anders dienen und dann sehen, was es dem anderen Gutes tut, dann kriegst du wieder was zurück, nebenbei gesagt. Aber du wirst auch deinem besten Freund ähnlicher, Jesus. Du wirst dem ähnlicher. Und er sagt, wenn mir jemand dienen will, dann muss er mir nachfolgen. Es geht nicht anders. Und Jesus hat nichts erwartet, was er nicht wirklich praktiziert hat an mir oder an dir, an uns vorgelegt hat. Oder vor 2000 Jahren. Er macht es ja heute noch, er dient es ja heute noch jeden Tag. Jeden Tag kommt er und wäscht uns die Füße, schickt uns Freude in unser Leben. Ich hoffe, im Himmel gibt es einen Film über all das, wo er eingegriffen hat. Das ist ein langer Film. Bin ich mir sehr sicher. Ein langer Film. Wo er jeden Tag jemand geschickt hat, gekämpft hat, gehungert hat um meine Seele. Und wenn ich auch wieder pragmatisch überlege, wie viele Leute haben für mich gesagt, ich sterbe für den Micha. Gebetsnächte für mich veranstaltet. Mir gedient, mir zugehört. Mir ihr Herz geschenkt. Für mich auf Dinge verzichtet. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich gebeten habe zu beten, wir für die Beerdigungszeit. Leute, die Zeit genommen und sagen, doch, das mache ich. Da unterstütze ich dich im Gebet. Also wie viel Gott dient auf so vielfältige Weide und wir brauchen das. Und Leben kommt nur, wenn man stirbt. Und ich merke, manchmal nervt mich meine Selbstsucht so sehr. Man entdeckt ja viel zu viel an sich selber. Das sind wir ja Menschen. Ja? Manchmal denkst du, ach, kann man einfach Knöpfe mal abschalten irgendwo. Geben ist seliger als nehmen. Geben macht glücklich.
Ja.
Dem Reich Gottes zu geben, macht glücklich.
Ja.
Da geht es nicht über dieses Geben aus Schuld, Geben, um irgendwem was zu beweisen,
sondern gucken, wow, mein bester Freund hat es auch gemacht. Und deswegen kann ich leben. Und jetzt kann ich ein kleines bisschen davon jemand anders geben. Das ist ähnlich mit der Gnade. Gott kommt mit einem riesen Kübel, mit einem riesigen Bottich und schüttet diese Gnade über uns drüber, jeden Tag aufs Neue. Und dann sagt er, wenn uns jemand verletzt, auf uns ein kleines Tröpfchen, gibst es dem anderen. Ein anderes Beispiel, wo jemand geholfen hat, wo das dann vorträgt, einem Mann, dem habe ich 3 Jahre geholfen, es vergeben. Der hat eine tiefe Verletzung gehabt und 3 Jahre lang hat er jetzt gebraucht, um das Ding loszulassen. Und ich habe mich immer wieder mit ihm getroffen. Ich habe gesehen, der hat ein Herz, der will, aber die Wunde ist so tief. Die Wunde ist tief. Ich habe mir spüren lassen, hey, ich bin auf deiner Seite, ich verstehe deinen Kampf, ich verstehe, dass es schwierig ist, ich weiß, dass du willst. Ich habe mir die Geschichte 10-mal erzählt. Ja? Und wir haben immer wieder über Vergebung gesprochen, aber er hat sein Herz gespürt und er wusste jedes Mal, wenn Micha sich mit mir trifft, der wird diese Sache ansprechen. Und ich lasse ihn nicht von alleine. Jedes Mal. Und es hat, wir haben viel gebetet für ihn, gefastet für ihn, auch mit anderen Freunden zusammen. Und vor 2 Wochen haben wir ein Gespräch gehabt mit einem anderen Bruder, haben uns mit ihm hingesetzt, nochmal das. Und er wusste genau, dass wir mit ihm darüber reden werden. Dann habe ich ihm den Schatzknecht vorgelesen. Und dann habe ich gesagt, guck mal, ist das echt Zeit, dass du jetzt ein Tröpfchen von diesem riesen Eimer, den Gott über dich geschüttet hast, dieser Person gibst. Das ist alles, was du machen musst. Dann guckt er mich an und sagt er, ich bin bereit. Was soll ich tun? Ich sage, repent, das kannst du weglassen. Aber geh einfach um. Und sagt er, ja, ich bin bereit, ich mache das. Ich sage, dann kommst du wieder mit deiner Familie, mit beiden Füßen im Reich Gottes zur Gemeinde, und zwar regelmäßig. Ja, ich bin bereit jetzt. 3 Jahre gedauert. Hat es sich gelohnt? 1000-mal diese Geschichte, 100-mal diese Geschichte. Ich habe manchmal echt gedacht, was fehlt noch? Ja? Aber ich wusste, da immer ein Funken, der will. Das lohnt sich, zu investieren. Und ihn jetzt zu sehen, am Sonntag war er dann da mit seiner ganzen Familie, denkst du, ja, macht mich glücklich. Da ist was passiert. Heute Morgen habe ich eine Nachricht bekommen, wir haben studiert mit einem jungen Mann, der ist 16 in der Bibel. Und da sitzt der Daniel mit dem, der mich beigebracht hat, Bibel studieren. Und da sitzt der Alistair drin, mit dem wir die Bibel studiert haben. Der Mark, mit dem wir zuerst die Bibel studiert haben. Dann der Mark mit dem Alistair. Und der Alistair studiert jetzt mit dem anderen jungen Mann. Und dann schreibt dieser junge Mann, darf ich Leute zum Gottesdienst mitbringen? Und dann schreibt der Alistair zurück, ja natürlich, wir wollen so viele wie möglich das erfahren. Und dann sagt der Alistair, ja, dann bringe ich 3 Freunde morgen mit, also heute. Und dann dachte ich, boah, was lohnt sich das, ein paar Stunden zu investieren, um jungen Leuten Jesus zu zeigen. Und da wächst jetzt die Frucht schon ganz alleine. Und da geht es nicht um Ehre oder Stolz oder den ganzen Quatsch. Aber es lohnt sich, die Zeit zu investieren. Das ist auch Sterben. Mein Zeitplan zu sagen, hey, wo kann ich jemandem helfen, das Evangelium zu verstehen? Die Stunde, die 2 Stunden. Manchmal habe ich gedacht, ach, bin ich müde jetzt. Also keine Lust. Wir sind mal abends spät, um 8 diese Studie mit ihm. Ja, okay, überwinden, mache ich. Komm. Das lohnt sich. Auch das ist Sterben. Ja? Das ist Sterben. Und ist es nicht super, dass Jesus gestorben ist? Boah, bin ich froh. Und guck mal, die Frucht, die allein hier entstanden ist. Der Hammer. Der Hammer. Zum Abendmahl. Wir sind immer noch, er ist auf dem Gang nach Jerusalem oder in Jerusalem jetzt. Dann sagt er, mein Herz ist jetzt voller Angst und Unruhe. Soll ich sagen, mein Vater rette mich vor dem, was da auf mich zukommt? Nein. Denn jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Das ist nicht jetzt immer, das ist vorher. Das ist vorher. Auf diesem Weg, auf dieser letzten Woche. Und du siehst, was auch in ihm los ist, diese Angst, diese Unruhe, während er gleichzeitig Leute ermutigt, herausfordert, mitfühlt, weint, leidet für die. Weißt du, was da alles in ihm, du siehst so viel von ihm.
Ja.
Und du siehst, es war ein schwerer Ritt in diese Stadt. Er hat Angst und Unruhe. Und dann das Gefühl, ich sollte sagen, Vater, rette mich, hol mich heraus aus der Nummer. Kann er machen. Zack, ist die Nummer beendet. könnte sagen, ach komm, ist mir, das ist was Neues. Viele von denen wollen eh nicht nachfolgen. Lohnt sich ja eh nicht. Nee, aber sein Herz ist lieb. Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt passiert das, was passiert soll. Dann sagt der Vater, offenbare der Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel, ich habe es getan und ich werde es jetzt wieder tun. Viele Menschen standen dabei und hörten die Stimme. Ich meine, da musst du mal bei gewesen sein. Du stehst da, Jesus redet von seinem Bibel, ne? Der redet von seiner Angst und Unruhe. Auf einmal kommt eine Stimme aus dem Nichts. Gott, der geredet hat, der geredet hat. Ich habe es getan und ich werde es wieder tun. Viele Menschen standen dabei und sagten, es hat gedonnert, einige meinen, ein Engel hat zu ihm gesprochen. Da sagt Jesus, nicht meinetwegen hat diese Stimme gesprochen, sondern eure wegen. Auch da schon wieder, ihr seid der Fokus. Das ist für euch. Das, was hier jetzt passiert, ist für euch. Dass ich jetzt sterbe, ist für euch. Dass ich auferstehe, ist für euch. Denn jetzt ist diese, Vers 31, jetzt ist diese für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Das wäre interessant. Gott kämpft nicht gegen uns. Wir sind nicht das Objekt, gegen die er kämpft. Da ist kein böser Gott, der sagt, ich kämpfe gegen dich. Er kämpft gegen Satan. Wir entscheiden uns nur, wem wir folgen. Dem einen oder dem anderen. Das ist unsere Verantwortung. Aber sagt, jetzt ist das Gericht, das passiert jetzt. Und zwar am Kreuz werde ich diesen Sieg gewinnen. Am Kreuz wird der Satan besiegt. Da wird jetzt Schluss mit sein. Dieser Krieg wird ein für alle Mal gewonnen. Und wirklich, ein für alle Mal. Der Schuldbrief ist getilgt. Kolosser Kapitel 2. Ein für alle Mal wird jetzt Gericht gehalten. Und zwar der Satan. Punkt. Das ist Hammer. Das ist inspirierend, das ist motivierend. Ja, und er sagt, was mache ich jetzt? Das ziehe ich jetzt durch. Es lohnt sich für euch. Ich sterbe jetzt, damit ihr leben könnt. Es lohnt sich. Ich mache jetzt, ich nehme jetzt dem Satan alle Macht. Und wir wissen, der herrscht danach noch weiter. Aber auch Johannes heißt es, der in uns ist, ist größer als der, der in dieser Welt herrscht. Der Heilige Geist, der mit uns läuft. Ich werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Und Jesus deutet mit an, auf welche Weise er sterben wird. Lasse es im Abendmahl im Herzen zergehen, dass der Kampf gekämpft ist, dass das Gericht stattgefunden hat und dass du dazugehören darfst. Wenn du nicht dazugehörst, frag dich hier, sag, den Typen will ich kennenlernen. Den muss ich kennenlernen. Der macht dir ein Angebot, das ist ja unfassbar. Lass uns beten zusammen. Vater, vielen Dank, dass wir mit dir ein Stück weit mit dieser Osterwoche uns mal durchdenken können, Vater. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Und das ist ein paar Stellen, die wir jetzt gelesen haben, das ist so reich, so intensiv, was du in dieser Woche erlebt hast. Es war vorhergesagt in Zacharia, vorhergesagt in vielen anderen Stellen, Vater. In Jesaja vorhergesagt, was passieren wird. Und jetzt ist der Moment angebrochen, wo du endlich deine Herrlichkeit zeigen würdest, Vater. Endlich zeigen würdest, deine Herrlichkeit heißt, wie sehr du uns liebst, durch deinen Sohn. Danke, dass du die Gerichtsverhandlung schon geführt hast. Danke, dass du uns freigekauft hast, freigemacht hast. Danke, dass du den Herrscher dieser Welt, nämlich Satan, ihn schon besiegt hast, Vater. Hilf uns, diesen Zustand zu glauben. Das anzunehmen, das zu genießen, dass du uns gerettet hast, dass wir frei sind, Vater. Vielen Dank, dass du diese Kämpfe ausgehalten hast, auch immer wieder zu sagen, ja, diesen Kampf nicht widerstanden oder widerstanden hast, Vater, nicht aufgegeben hast, zu sagen, ja komm, ich lasse es jetzt. Sondern du warst bereit zu sterben, damit wir die Vogt sein dürfen, Vater. Hilf uns, Vater, im täglichen Leben, erinnere uns daran, Vater, was du für uns gemacht hast und auch immer wieder zu sterben für andere, Vater. Zu sterben für unsere Partner, zu sterben für unsere Freunde, zu sterben für die Gemeinde, Vater, für die Geschwister, zu sterben für die Menschen, die in Not sind, zu sterben für Menschen, die dich noch nicht kennen, zu sterben für die Schwachen um uns herum, Vater. Und zu gucken, wo kann man ein kleines bisschen von dieser Liebe abgeben, die du so reichlich über uns schüttest. Vielen Dank für Brot und Wein, vielen Dank, dass wir es echt feiern können. Das bete ich im Namen deines Sohnes.
Amen. 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 Am